Deutschlandfunk, Andruck.
Der Holocaust-Gedenktag ist noch nicht so alt, wie er wohl sein sollte. Die Erinnerungskultur musste in Deutschland leider erst wachsen. Die Erinnerung an Verantwortung und die Verantwortung des Nie wieder. Und kaum gibt es ein paar Jahre so etwas wie Konsens, wird der Ruf nach einem Schlussstrich unter die NS-Geschichte wieder lauter. Und das trotz all der klugen Argumente, die für das Erinnern sprechen. Eine Disziplin, die sich hier in der jüngsten Vergangenheit zu wenig eingemischt hat, ist die Philosophie. Das meint zumindest Susanne Möbus. Sie lehrt Philosophie an den Universitäten Oldenburg und Hannover und sie zieht eines ihrer Spezialgebiete, nämlich die Existenzphilosophie, heran, um eine Erinnerungsethik zu entwerfen. Klingt kompliziert, ist es auch. Und deshalb haben wir vor der Sendung über ihr Buch Erinnerungsethik gesprochen. Frau Möbus, Sie schreiben, in Deutschland scheine sich die Philosophie für die Bedeutung des Erinnerns nicht zuständig zu fühlen. Sie wollen das ändern. Warum ist Ihnen das ein Anliegen?
Also einmal war es schon immer ein Anliegen und dann besonders unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation, finde ich, ist das Thema so drängend und ist die Notwendigkeit, für das Erinnern zu sprechen, so notwendig, dass alle Disziplinen, die irgendwie dazu in der Lage sind, vielleicht den einen oder anderen Gedanken beizutragen, aufgefordert sind, etwas zu sagen und Anregungen zu geben, im allergünstigsten Fall.
Was ja ganz spannend ist, Ihre memoriale Ethik fußt auf der Existenzphilosophie. Das ist auch eines Ihrer Spezialgebiete. Sie bringen diese in gewisser Weise gegen die Aufklärung in Stellung. Wo hat die Aufklärung denn versagt, sozusagen, wenn es um das Erinnern geht?
Also einmal ist es ja völlig richtig, was Sie sagen, dass ich aus der Existenzphilosophie komme und die Erinnerungsethik im Grunde genommen eine praktische Anwendung des existenziellen Denkens ist, dass sich seit den Gründungsjahren, also der modernen Existenzphilosophie in den 1920er, 30er Jahren, ja sehr darauf konzentriert hat, die Rolle des Einzelnen in der Philosophie zu betonen. Mhm. Und da würde ich sagen, kommt die Aufklärung mit der starken Betonung der Vernunftbegabtheit des Menschen an die Vorstellung des Einzelnen und an die Frage, was der Einzelne denn eigentlich leisten kann und wozu er verantwortlich ist, nicht heran. Und daher würde ich sagen, Existenzphilosophie und Aufklärung stehen sich ein bisschen fremd gegenüber. Und für mich war der Weg klar, dass er über die Existenzphilosophie zum Erinnern führt und nicht über die Aufklärungsphilosophie.
Eine Schwachstelle der Aufklärungsphilosophie ist Ihrer Ansicht nach, dass man sich ja auch dagegen entscheiden kann. Man kann sich dagegen entscheiden, mündig zu sein. Man kann sich dagegen entscheiden, die Vernunft einzusetzen. Sie beziehen sich unter anderem auf Adorno und dessen Ideen, wie ein Nie wieder gesichert werden könne, auch auf Karl Jaspers, vor allem auf den Punkt der Selbstreflexion. Bei vielen Dingen gehen Sie da mit. Aber Sie arbeiten eben auch diese Schwachstellen heraus. Wo liegen die Ihrer Ansicht nach genau?
Der Punkt, den Sie angesprochen haben, ist wirklich der wichtigste Aspekt. Die Möglichkeit, sich gegen das Erinnern entscheiden zu können, so wie sie begründet wird, wenn man vom Aufklärungsbegriff ausgeht, widerspricht in gewisser Weise der Möglichkeit, sich gegen das Erinnern entscheiden zu können im Sinne des existenziellen Denkens. Denn im existenziellen Denken ist es eine Aufforderung an den Einzelnen, der zu überprüfen hat, wozu er in der Lage ist, der seine existenzielle Position zu überdenken hat und dann zu entscheiden hat, welche Handlungen für ihn vertretbar und notwendig sind. Und so wie ich es interpretiere, geht das Denken der Aufklärung eher oder richtet sich eher an den Menschen schlechthin, an das vernunftbegabte Lebewesen. Diese grandiose Chimäre unserer westlichen Philosophie seit den Anfängen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, mit Blick auf das Erinnern an den Einzelnen zu appellieren und ihn aus allen Perspektiven herauszulösen für einen Moment, die ihn in kollektiver Weise ansprechen und auffordern. Mhm. Das wäre der wichtigste Punkt meiner Ansicht nach.
Ja, das scheint ja immer so eine Gratwanderung zu sein für Sie. Also Den Holocaust-Gedenktag, den kann man als eingefordertes Gedenken verstehen oder empfinden, wenn man eben sagt, das ist ein Appell an die Vernunft. Und damit wäre es ein Problem halt für die, die nicht sofort der Ansicht sind, dass Erinnern weiterhin notwendig ist, die das also als eine auferlegte Verantwortung wahrnehmen. Trotzdem ist ja auch bei Ihnen so etwas, ja, ein Imperativ nicht, aber so etwas Appellatives. Wie bringt man dann eben im Sinne der Existenzphilosophie Menschen dazu, dass sie verstehen und verinnerlichen, dass das Vergangene auch für ihr Jetzt und ihre Zukunft Relevanz und Gültigkeit besitzt?
Vielen Dank für die Frage, die tatsächlich in den Kerngedanken der Erinnerungsethik führt. Sie haben gesagt, ein Imperativ findet sich darin nicht, aber es ist eine Aufforderung. Das Denken der memorialen Ethik arbeitet mit dem Appell, mit dem Aufruf. Und um den Aufruf an jemanden richten zu können, an jeden Einzelnen, der im Sinne der Existenzphilosophie als Einzelner gedacht werden kann, war es aus meiner Perspektive notwendig, die Existenzbedingungen zu untersuchen, die uns mit dem anderen Menschen, aber in weiterer Perspektive dann auch mit dem anderen schlechthin verbinden. Und aus dieser Beleuchtung der existenziellen Grundsituation dann zu folgern, warum es im Grunde genommen gar keine Frage sein sollte, ob wir erinnern oder nicht, weil die Dringlichkeit, mit der wir vom anderen, in diesem Fall dem Opfer des Holocaust, angesprochen und aufgefordert werden, so immens ist, dass das Entscheiden können, über das wir eben gesprochen haben, ein klein wenig zu einem Entscheiden wollen wird.
Ich will mal ein Zitat aus Ihrem Buch bringen. Wir übernehmen die Verantwortung nicht für die Verursachung des Geschehenen, sondern für dessen memoriale Perpetuierung. Zitat Ende. Also um das Wissen, um das Geschehen zu bewahren und um damit auch die Existenz jener, die ausgelöscht werden sollten, weiter am Leben zu erhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Ihnen im Buch, dass die Würdigung der Opfer im Mittelpunkt des Erinnerns stehen soll. Memoriale Existenz nennen Sie das. Im Erinnern kann man jemandem ein neues Sein geben oder zurückgeben, ein Sein anknüpfen, das der Auslöschung entziehen. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Erinnern muss immer vom Selbst ausgehen, aber auch selbstlos sein.
Dem würde ich uneingeschränkt zustimmen. Der Aspekt, dass Erinnern ein, Sie haben diesen etwas sperrigen Ausdruck, eine memoriale Perpetuierung sei, zitiert, ist in meiner Konzeption von Erinnerungsethik zentral. Um diesen etwas, ja, kantigen Begriff zu übersetzen, eine Fortsetzung der Existenz des Opfers, so wie Sie es gerade ja beschrieben haben, was natürlich als eine Anmaßung aufgefasst werden könnte, dass gesagt wird, wie kann denn das Erinnern überhaupt den Anspruch erheben, eine Existenz fortzusetzen, die physisch beendet wurde. Aber wenn wir uns fragen, was ist denn eigentlich Erinnern, was passiert, wenn wir erinnern, dann kommen wir meiner Ansicht nach genau auf diesen Gedanken. Das Erinnern ist die Fortsetzung des physisch nicht mehr Präsenten. Und da sehe ich auch tatsächlich eine gewisse Schwäche oder einen Nachholbedarf in der erinnerungskulturellen Diskussion, soweit es die denn gibt, dass wir mit einer grandiosen Selbstverständlichkeit über das Erinnern sprechen, aber uns vielleicht zu wenig Gedanken darüber machen, was passiert, wenn wir erinnern.
Sie fordern auch den Wert des Erinnerns auf einer Grundlage zu denken, die möglichst geringe Ansatzfläche für Widerlegung bietet. Also ganz im Sinne dieser Zeit, dass man ja erstens nicht falsch erinnert, das gibt es ja auch, und dann aber auch sagt, ja, das ist ja abgekoppelt von all dem, was da geschehen ist und all diese Einwände, die es gibt, und man solle mal einen Schlussstrich machen und so weiter. Und hier bei der Argumentation, wie man da hinkommt, da kommen Sie zum Begriff des Seins, zum Wert des Seins und der Gleichwertigkeit des Seins. Was heißt das konkret?
Ja, der Begriff des Seins hat eine lange und kontrovers diskutierte Geschichte innerhalb der Philosophie, die aber für mein Verständnis keine Rolle spielt. Also ich versuche, deshalb habe ich ihn zum Teil auch mit dem Begriff der Vorfindlichkeit ersetzt, ich versuche, den Begriff des Seins so zu deuten, dass er die Tatsache bezeichnet, dass etwas ist und uns affiziert und uns berührt. Und das ist, finde ich, die Voraussetzung dafür, dass wir sagen können, das Erinnern ist eine unendlich aussichtsreiche Möglichkeit, diese Fortsetzung des physisch nicht mehr Präsenten zu erreichen, weil wir erzeugen können, dass die nicht mehr Anwesenden, die Opfer, uns immer noch berühren, uns immer noch auffordern. Und nun könnte man sagen, Sie haben die Schlussstrichdebatte erwähnt, ist es nicht nach 80 Jahren endlich an der Zeit, damit abzuschließen? Aber wenn wir uns das Erinnern auf der Grundlage des Begriffes vom Sein vorstellen, dann wird klar, der Holocaust ist ein Verbrechen ontologischer Dimension. Also ontologisch heißt in der Philosophie alles das, was auf das Sein bezogen ist. Menschen haben sich angemaßt, darüber zu entscheiden, wer sein darf und nicht, und haben sich damit über die grundsätzliche Möglichkeit unseres Seins, unseres Existierens erhoben. Und gegen diese Anmaßung, argumentiere ich, gilt es, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln anzugehen. Und gerade in einer Situation wie unserer gegenwärtigen, in der ja die Diskurspartner unterschiedliche Ebenen bedienen. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die seit Jahren mit Unermüdlichkeit und Leidenschaft für das Erinnern sprechen. Und auf der anderen Seite gibt es die unter großer Öffentlichkeitswirksamkeit propagierten Rufe nach einer erinnerungskulturellen Wende, nach dem Schlussstrich, nach dem Beenden des Erinnerns. Aber wenn wir uns vor Augen führen, was es heißt, das Sein jemandem zu verweigern, dann verlieren, finde ich, diese kurzatmigen und nicht durch Argumentation gestützten Forderungen nach Schlussstrich und Wende einen Großteil ihrer Faszination, die ja offensichtlich gegeben ist.
Wenn jetzt der Einzelne, wie geplant, aus der Überzeugung, aus der Aneignung, aus der guten Intention heraus erinnert, wann kommt dann das Kollektiv wieder ins Spiel? Denn erst diese geteilte Intention erzeugt ja Wirkung.
Ja, das wird Thema oder ist Thema des Fortsetzungsbandes der Erinnerungsethik, der bereits geschrieben ist und in diesem Jahr erscheinen wird. Denn natürlich war der Band, den Sie vorliegen haben, eine erste Annäherung, so als würde das erste Mal das Fenster auf eine neue gedankliche Landschaft geöffnet. Und es war völlig klar, dass es Vertiefungen, Intensivierungen geben muss. Und die Frage, die Sie formuliert haben, zählt ganz gewiss zu diesen Intensivierungen, wann das Kollektiv ins Spiel kommt. Im Vorgriff auf den zweiten Teil kann ich berichten, dass es da sehr stark um die Funktion der moralischen Motivation gehen wird. Und dass die Erinnerungspraktiken, die es ja in reicher Vielzahl in unserer Kultur gibt, unverzichtbare Bestandteile des Erinnerns sind, weil sie den Menschen unmittelbar ansprechen und weil sie genau jenes Kollektiv oder jene Gemeinschaft erzeugen, nach der sie gefragt haben. Es ist also das eine Theorie der Erinnerungsethik zu formulieren, wie es in dem vorliegenden Band geschehen ist. Und dazu muss aber die Klärung der Frage treten, wie denn das Erinnern praktiziert wird und was durch das Praktizieren erfolgt. Und da ist genau der Aspekt, den Sie angesprochen haben, zu nennen. Der Einzelne findet sich in Gemeinschaft, wählt eine Gemeinschaft und inspiriert im günstigsten Fall dann wieder andere, sodass das Erinnern kollektiv erzeugt.
Susanne Möbus war das und wir sprachen über ihr Buch Erinnerungsethik. Es ist im Schwabe Verlag erschienen mit 260 Seiten und zum Preis von 52 €.